Geplant ist der Titel der Predigt Ankommen, angekommen. Und ich hoffe, es ist nicht vom Winde verweht nachher. Und ihr bleibt auch alle gut und sicher sitzen. In unserer Gottesdienstreihe über das Buch Ruth kommen wir heute zum letzten Kapitel. Anni hat es gesagt. Und wie das bei Büchern so ist, ist das letzte Kapitel normalerweise der Höhepunkt, sonst ist es in meinen Augen zumindest ein schlechtes Buch. Deswegen sollte man auch nie das letzte Kapitel zuerst lesen. Noch einmal zum Hintergrund, und ich will noch mal kurz gestrafft die Geschichte von Ruth und Naomi erzählen, um dann auch hinterher zu schauen, was das für uns bedeutet. Der Hintergrund dieser tatsächlich passierten Geschichte ist dunkel und hoffnungslos. Es ist die Zeit von ungefähr in den 300 Jahren nach der Einnahme des Landes Kanaan unter Josua bis zur Einsetzung des ersten israelischen König Saul. In diesen 300 Jahren irgendwo findet das hier statt, was wir hier lesen. Es war eine der dunkelsten Zeiten von Israel, die Zeit der sogenannten Richter, und bezeichnend und beschreibend für diese Zeit war das, was wir heute Anarchie nennen würden. Jeder tat, was er wollte, was recht war in seinen Augen. Und vor diesem Hintergrund gleicht das Buch Ruth einer schönen, strahlenden Perle vor einem schwarzen Hintergrund. Es geht in diesem Buch um Leben und Tod, um Hoffnung und bittere Enttäuschung, um Zweifel und Erfüllung und um Liebe und Hingabe. Die ganze Palette des menschlichen Lebens mit Glück und Tragödie, alles ist da. Was war geschehen? Elimelech, ein Israelit aus Bethlehem, flüchtete aufgrund einer schweren Hungersnot. Sogar im Brothaus, das war die Bedeutung des Namens Bethlehem, sogar im Brothaus war die Hungersnot so dramatisch, es gab nichts zu essen. Zusammen mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kiljon ziehen sie aus Israel weg zu den Feinden nach Moab. Dort herrschten völlig andere Sitten und vor allem gab es dort ganz andere Religionen, menschenverachtende Religionen, vor denen Gott sein Volk immer wieder gewarnt hatte. Doch dorthin ziehen sie. Und die beiden Söhne tun dort etwas, was sie für richtig halten, was ihnen so in den Sinn kam, aber was Gott verboten hatte. Sie heiraten jeder eine moabitische Frau. Und kurz hintereinander sterben alle drei Männer, zuerst der Vater Elimelech, dann die beiden Söhne. Sie sterben kinderlos und zurückbleiben drei Witwen ohne Kinder. Und damit ohne irgendeine Absicherung und Versorgung. Und Naomi dazu war noch in der Fremde. Nach 10 Jahren hört Naomi, ich zitiere aus dem Kapitel 1, Vers 6, dass Gott sich seinem Volk Israel wieder gnädig zugewandt hatte und ihm Nahrung geschenkt hatte. Also 10 Jahre nach der Flucht beschließt Naomi, zurück nach Hause zu gehen. Leer, allein, arm und verbittert. Orpa, die eine Schwiegertochter, kann Naomi überzeugen, in ihrem Zuhause in Moab zu bleiben. Doch die andere Schwiegertochter Ruth lässt sich nicht davon abbringen, mit Naomi nach Bethlehem zu gehen. Ruth 1, Vers 16, da sagt sie: Wo du hingehst, dort will auch ich hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und auch wenn Naomi nach Bethlehem zurückkehrt, ist es ganz sicher nicht wie nach Hause kommen, wie nach einem Urlaub wieder nach Hause kommen. Wir freuen uns auf das eigene Bett und Haus und den Garten und die Freunde. Nein, Naomi geht leer und mit vielen, vielen Fragen zurück nach Bethlehem. Sie hat keine Ahnung, wie sie und von was sie überleben soll mit Ruth. Ohne Mann und ohne Kinder, das war die Altersversorgung damals, hatten sie keine Chance. Und zu allem Elend haben sie, bevor sie geflüchtet sind, noch den letzten Acker, sie und Elimelech, den letzten Acker in Bethlehem verkaufen oder verpfänden müssen. Sie hat nichts mehr. Und die beiden, Naemi und Ruth, überleben, weil Ruth Tag für Tag fleißig in der Ernte unterwegs ist, in der Weizen- und Gerstenernte. Und sie hebt liegengelassene Getreidehalme oder stehengelassene Getreidehalme auf und nimmt sie mit nach Hause. Das war das Sicherungsnetz im Alten Testament, was Gott vorgesehen hatte für Alte, Arme und Fremde. Sie durften dort sammeln und Nahrungsmittel suchen. Kapitel 2, Vers 3, ganz zufällig fügte es sich so, dass Ruth auf ein Feld geriet, das Boas, einem Verwandten von Elimelech, gehörte. Boas entdeckt und beobachtet Ruth. Und wie es scheint, hat er nicht nur ein Auge oder zwei auf sie geworfen, sondern er ist dabei, sein Herz an sie zu verlieren. Und da erfährt er von der familiären Verbindung zu Ruth über Naemi. So sind die beiden Frauen, obwohl sie keine Sicherheit hatten, in der ganzen Erntezeit versorgt. Aber was soll nach der Ernte werden? Wovon sollen sie leben? Da hat Naemi einen klugen Plan. Klug war sie ja immer schon, nicht immer mit Tipps, die man den eigenen Kindern weitergeben würde. Das war schon manchmal auch ein bisschen komisch, was sie sagte, aber klug. Sie hat die Idee, ich muss Ruth mit Boas verkuppeln. Das ist sowieso ein heikles Thema, jemanden zu verkuppeln. Aber das war die Idee von Naemi. Und darum ging es in der Predigt am letzten Sonntag von Eddie Lanz. Ruth macht es. Sie geht in der Nacht vor die Stadttore, wo Boas und andere Bauern ihre Ernte bewachten. Nicht nur bewachten, vorher haben sie ein Fest gefeiert, gut gegessen, gut getrunken. Und es heißt in Kapitel 3, es ging Boas richtig gut, er ließ sich's gut gehen. Der eine oder andere Wein war sicher dabei gewesen. Und dann legt Boas sich unter einer warmen Decke schlafen. Als Boas schlief, legte sich Ruth, so hat es Naemi ihr gesagt, unter Boas Decke zu dessen Füßen, was der überhaupt nicht merkte. Aber mitten in der Nacht bemerkt er, dass da jemand ist, unter seiner Decke an den Füßen, und fragt, wer es ist. Ich bin Ruth, deine Magd. Das war eine sehr gewagte Aktion, wie vieles von dem, was Naemi gemacht hat, auch gewagt war. Hier hätte alles platzen können. Sowas macht Frau nicht, damals. Vielleicht auch heute nicht, weiß ich nicht. Doch bevor Boas überhaupt einen weiteren Satz sagen kann, der kommt zu keinem Wort, macht Ruth Boas einen Heiratsantrag. Also ich kann jetzt nur euch hier draußen fragen, ich bitte euch mal um eine ehrliche Antwort. Man sieht es ja über Livestream nicht. Wer von euch Frauen hat dem eigenen Ehemann den Heiratsantrag gemacht? Hatte ich vermutet. Keine. Wenn ich jetzt die Gegenfrage komme und manche sich nicht melden, dann gab es gar keinen Heiratsantrag. Aber üblich ist es doch bis heute, wenn man schon einen Heiratsantrag macht, und ich finde, das ist eine gute Tradition, dann ist der Mann dran und macht den Heiratsantrag. Aber Ruth liegt hier unter der Decke von Boas. Das war schon komisch und peinlich und gibt ihm überhaupt keine Chance, sagt, Boas, heirate mich. Das, was sie hier sagt, breite einen Zipfel deiner Decke oder deine Flügel über mich, denn du bist der Loskäufer oder Löser meiner Familie, nämlich Naemis Familie. Das war damals die Umschreibung von, willst du mich heiraten? Gib mir Schutz und Sicherheit, nimm mich zu deiner Frau, heirate mich. Und Boas geht auf diesen Antrag ein. Die Geschichte zeigt, dass Boas schon gut recherchiert hatte in seinen Überlegungen bezüglich Ruth. Denn er wusste sofort, da gibt es ein Problem, eine Schwierigkeit. Es gibt einen anderen Mann in Bethlehem, der ist näher mit Elimelech und Naemi verheiratet. Der hat das erste Zugriffsrecht auf den Acker. Bei Zugriffsrecht auf Menschen fällt einem das zu Recht schwer. Aber der hat zuerst die Entscheidungshoheit. Und der hat auch als erstes das Recht, Ruth zu heiraten. Und hier kommen in der Geschichte Ruth zwei ganz interessante Motive aus dem Alten Testament zum Vorschein. Das erste ist das des Lösers und das zweite das der Levirats-Ehe. Das ist für uns heute komisch, aber das war damals eine existenzielle Sicherung. 3. Mose 25, Vers 25. Wenn einer eurer Landsleute verarmt und deshalb einen Teil seines vererbten Landes verkaufen muss, soll sein nächster Verwandter es für ihn zurückkaufen. In Klammern, um das Land im Familienbesitz zu erhalten. Jede Investmentbank geht an diesem Prinzip zugrunde. Jede Spekulation ist hier zu Ende. Und was für ein soziales System. Gott hatte seinem Volk das Land geschenkt, geliehen. Aber nicht damit die Monopoly spielen und die ganzen Straßen und Äcker kaufen. Ein paar. Spätestens nach 50 Jahren fiel in Israel jedes Land, jeder Besitz an den ursprünglichen Eigentümer zurück. Es war also ziemlich dumm, nach 48 Jahren noch ein Land zu kaufen. Dann hat man nur noch 2 Jahre was davon. Und jederzeit konnte ein Verwandter dieser Familie kommen und sagen, ich kaufe jetzt dieses Stück Land. Und der Verkäufer konnte noch nicht mal Ja oder Nein sagen, er musste es verkaufen. Das war das Prinzip des Lösens. Da konnte jemand kommen, der es gut mit der Familie meinte und das Geld hatte und dieses Land kaufen, nicht für sich selbst, es der Familie zurückgeben. So könnte Naomi den verpfändeten oder verkauften Acker zurückbekommen. Das ist das Prinzip des Lösens, sehr sozial. Und das Zweite, diese Levirats-Ehe, wenn zwei Brüder, so steht es in 5. Mose 25, Vers 5, wenn zwei Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen, darf die Witwe keinen Mann außerhalb der Familie heiraten. Der Bruder ihres Mannes soll sie zur Frau nehmen. Und der erste Sohn, den sie bekommt, soll als Sohn des verstorbenen Bruders gelten, damit sein Name in Israel fortbestehe, damit seine Familie erhalten bleibt. Manche denken jetzt wahrscheinlich an die eigene Familie und wer da auf einen zukommen könnte. Darum geht's nicht. Das ist kein Prinzip für heute. Aber für damals. Das Prinzip war, Gott wollte das Land, was er verteilt hatte, auch bei den Menschen, denen es gehörte, lassen. Gott wollte, dass die Familien nicht zugrunde gingen durch Unglücke oder Tragödien, sondern Gott hat Sicherung eingebaut und vorgesehen, um Sicherheit zu behalten, um überleben zu können. Und das ist die Situation jetzt bei Naomi und Ruth. Obwohl, wenn man so hineinschaut, glaube ich, hat sie was falsch verstanden. Und wahrscheinlich hat sie von der Schleue von Naomi inzwischen so viel abgeguckt, dass sie es mindestens genauso gut macht. Im Blick auf Boas hatte sie die Chance, dass Boas den Acker von Elimelech und Naomi zurückkauft und den beiden Frauen schenkt, als Sicherheit zum Überleben. Mit der Levirats-Ehe ist das schon ziemlich weit hergeholt. In der damaligen Zeit wurden Verträge nicht beim Notar geschlossen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon beim Notar waren. Da braucht man viel Geduld, je nachdem, wie viele zig Seiten das sind. Der liest das nämlich alles runter und vor. Und am Ende muss man sagen, ja, stimmt, ich unterschreibe. Das war in Bethlehem einfacher und spannender. Am nächsten Tag, denn die Entscheidung wurde im Stadttor getroffen, vor den Leuten, die dann als Zeugen da sind. Am nächsten Tag, nach dieser Nacht auf der Tenne, geht Boas in das Stadttor. Und da kommt zufällig der nähere Verwandte vorbei. Und er ruft ihn und sagt, hey, komm mal her, du so und so. Er nennt ihn noch nicht mal beim Namen, das hat gleich noch Bedeutung. Komm mal her. Vielleicht hat er auch gesagt, komm bitte mal her, das weiß ich nicht. Und er kommt dann, dieser nähere Verwandte, der das erste Recht hatte, den Acker zu kaufen. Und wenn es um Ruth geht, vielleicht auch Ruth zu heiraten. Boas war ja verliebt, er wollte Ruth heiraten. Er wollte den Acker kaufen für Naomi und Ruth. Aber er wollte auch, dass es ordentlich zugeht. Er wollte, dass es Bestand hat. Und so ruft er 10 Zeugen dazu. Das waren scheinbar Kommunalpolitiker, das waren angesehene Bürger aus Bethlehem. Und Boas sagt zu dem Mann, dessen Namen wir nicht erfahren, hey du, du hast das erste Recht, du kannst den Acker von Elimelech kaufen und ihn an Naomi zurückgeben. Das ist die Bedeutung von auslösen, von lösen. Und Herr No Name überlegt kurz, ihr merkt schon, ich mag ihn nicht, aber da ist er selbst schuld dran, finde ich. Überlegt kurz, überschlägt die Kosten und sagt, okay, ist ein guter Deal. Er guckt sich Naomi an, naja, die hat schon Falten. Die ist schon alt. Die wird nicht mehr so lange leben. Also ich investiere jetzt das Geld in diesen Acker und der gehört dann vielleicht 5 oder 10 oder 15 Jahre Naomi. Und wenn sie stirbt, fällt er an mich zurück. Also mit wenig Investition das Vermögen vermehrt. Und er sagt, ja, mache ich. Ich kaufe den Acker für Naomi. Aber jetzt kommt das Kleingedruckte im Vertrag, das Boas ihm erklärt. Boas sagt, ja, du kannst den Acker auslösen und für Naomi und Ruth kaufen. Wenn du das Land von Naomi kaufst, erwirbst du damit auch Ruth, die moabitische Witwe, und musst sie heiraten, damit ihrem verstorbenen Mann ein Erbe für das Land geboren wird. Puh, das war jetzt eine komische Rechnung. Und er überlegt kurz, und das in aller Öffentlichkeit, und ich habe mir überlegt, warum zögert er? Vielleicht war er verheiratet. Gut, Eddie Lanz hat uns dann schon gesagt, dass das damals mit 2- oder 3-facher Eheschließung gleichzeitig verheiratet zu sein, so war, obwohl es nicht gut war und von Gott auch nicht vorgesehen war. Aber vielleicht war das der Grund, dass er verheiratet war und wusste, das gibt Ärger mit meiner Frau. Können wir nachvollziehen. Und vielleicht war Boas nicht verheiratet oder auch verwitwet, wir wissen es nicht. Aber vor allem ging seine Rechnung nicht auf. Wenn er das verpfändete Land für Naomi kauft, dann ist es nach Naomis Tod sein Eigentum. Aber wenn er auch noch die Ruth heiratet und mit der Kinder kriegt, dann gehört das Land den Kindern von Ruth und er wird es nie bekommen. Und es steht hier im Text, er hat Angst um seinen eigenen Besitz, um sein Wohlergehen, sein eigenes Geschäft zugrunde zu richten. Er denkt nur an seinen eigenen wirtschaftlichen Vorteil und schlägt sein Vorkaufsrecht für den Acker aus. Bisschen Verständnis müssen wir ja auch für ihn aufbringen. Wenn ihr eine Immobilie kauft oder nur ein Grundstück, dann guckt ihr ja auch, mit was ist das noch belastet? Wer darf sein Leben lang über das Grundstück fahren oder ein Gartenhaus da bauen oder was auch immer? Dieses Grundstück war mit 2 kinderlosen Witwen als Hypothek belastet. Ich brauche jetzt mal eine freiwillige Person mit Schuhgröße nicht 43. Würde jemand gerne auch bunter Schuh oder so. Also ein Schuh, der nicht mir passt. Kommt jemand nach vorne? Na, seid ihr alle freiwillig. Dann können wir heute kein Geschäft machen. Ich brauche einen Schuh. Joshua, danke. Ich brauche jetzt einen Schuh von dir. Tut mir leid, du bist freiwillig hier. Dankeschön. Also, ich mag dich, Joshua, aber heute bist du mal Herr so und so. Dessen Namen wir nicht kennen und der auch niemals wieder auftauchen wird, der Name. Nachher bist du wieder Joshua. Also, so lief das ab. Dieser Herr so und so sagte, Boas, kauf den Acker und heirate Ruth. Und dann sagt Boas, okay, dann gib mir deinen Schuh. Keine Unterschrift. Ich habe jetzt einen Acker mehr, ich habe eine Frau mehr, und ich habe einen Schuh, der mir nicht passt. Den stelle ich in die Glasvitrine und das ist meine Sicherheit, dass der Vertrag wirklich gilt. So schließen die beiden den Vertrag in aller Öffentlichkeit. Joshua, es ist kalt. Dankeschön. Der Acker von Elimelech gehört jetzt mir, sagt Boas, und Ruth ist meine Frau. Und alle in Bethlehem akzeptieren das. Ruth ist endlich angekommen. Sie ist nicht mehr Fremde. Ab hier heißt sie nicht mehr die moabitische Frau, die moabitische Witwe, sondern sie ist die Frau von Boas. Auch wenn wir da vielleicht manchmal ein Problem mit haben, dass auch bei uns immer noch oft die Frauen durch den Mann definiert werden in der Gesellschaft, was nicht gerechtfertigt ist. Aber sie ist jetzt nicht mehr moabitische Witwe, sie ist nicht mehr Fremde, sie ist nicht mehr auf Almosen angewiesen, sondern sie ist die Ehefrau eines der angesehensten Bürger von Bethlehem. Und Boas sagt, Vers 10, zusammen mit dem Land habe ich auch Ruth erworben. Hier kommt es noch einmal, die moabitische Witwe von Machlon. Sie soll meine Frau werden, damit der Verstorbene einen Erben bekommt, der seinen Namen weiterträgt. Boas will dafür sorgen, dass Machlons Name weitergetragen wird, dass Elimelechs Familie nicht ausstirbt. Ruth und auch Naomi sind jetzt am Ziel angekommen, in der alten bzw. neuen Heimat. Akzeptiert, angenommen, sicher und versorgt. Und vor allem geliebt. Ruth gehört jetzt zu Gottes Volk Israel, was die Segenswünsche der Ältesten im Stadttor deutlich machen. Der Herr, Vers 11, der Herr beschenke die Frau, die jetzt in dein Haus kommt, so reich wie Rahel und Lea, die beiden Frauen von Jakob, aus denen das ganze Volk Israel hervorgegangen ist. Dein Familienglück soll sich mehren in Ephrata, und dein Name bedeutend werden in Bethlehem. Jetzt sind sie verheiratet und jetzt schlafen sie das erste Mal miteinander, Boas und Ruth. Für sie war auch in dieser ganzen Zeit, auch in der letzten Nacht auf der Tenne, ihre moralische Reinheit wichtig, ihr Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Daran haben sie festgehalten. Und deswegen schlafen sie erst jetzt miteinander. Und nicht in der Nacht, als Boas unter die Decke von Ruth unter die Decke von Boas schlüpfte. Und direkt wird Ruth schwanger. Und im Text steht es, dass Gott ihr diese Schwangerschaft geschenkt hat. Das, was in 10 Ehejahren mit Machlon nie passiert ist, hier ist es ein Zeichen von Gottes Eingreifen. Sie wird schwanger. Und hier eine wichtige Zwischenbemerkung, die gerade für dieses Buch oder auch für Altes Testament überhaupt an vielen Stellen wichtig ist. Wir dürfen nicht jeden Satz, den wir in der Bibel an dieser Stelle lesen, als ein geistliches Prinzip für uns verstehen und verallgemeinern. Deswegen der Rat, sich bei irgendeinem Mann unter die Decke zu legen, ich würde das meinen Kindern und Enkelkindern nicht so sagen. Ich fände es auch nicht gut, wenn eins meiner Kinder plötzlich ein zweites Mal heiratet, obwohl die erste Ehe noch besteht. Das sind Dinge, die hier in der Geschichte sind. Die gelten nicht für uns so. Und ebenso auch können wir nicht sagen, wenn man alles richtig macht und alles glaubt, richtig glaubt, dann ist man gesund und dann werden Kinder, ungewollt kinderlose Paare plötzlich schwanger. Hier ist es so, dass Gott sich dazu stellt und eingreift, aber nicht als ein Prinzip, was verallgemeinert werden kann. Aber nicht nur Ruth wird reich beschenkt, sondern Naomi ebenfalls. Ruth 4, Vers 15, gelobt sei der Herr, das sagen die Frauen zu Naomi, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Und durch dieses Kind, der inzwischen geborene Enkel, sollst du innerlich wieder gesund werden. Naomi wird gesund in ihrer Bitterkeit und Verzweiflung, weil sie erlebt, Gott stellt sich wieder zu ihr. Und indem sie ihren Enkel Obed im Arm hält, wird ihre Seele gesund. Du sollst innerlich wieder gesund werden und im Alter soll dieses Kind für dich sorgen. Denn es ist der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich so sehr liebt und die dir mehr bedeutet als 7 Söhne. Angekommen. Der Sohn von Ruth und Boas heißt Obed. Und das bedeutet Diener, vermutlich in dem Sinne Diener Gottes des Herrn. Und er war Ruths und Boas Sohn. Aber in den Augen der Frauen in der Nachbarschaft in Bethlehem war es Naemis Kind. Es war ihr Nachkomme. Es war ihre Sicherheit. Ihre Familie würde am Leben erhalten bleiben. Und dann endet das Buch Ruth scheinbar nüchtern und emotionslos mit einem Auszug aus einem Geburtenregister. Wenn ich ein Buch schreiben würde, aber ich werde keins schreiben, da würde ich mir doch was Attraktiveres aufsparen als einen Auszug aus dem Standesamtbericht, wer wann wo geboren ist. Aber so endet dieses Buch. Und wenn wir hineinschauen in die Namen, dann ist dieses Ende des Buches alles andere als emotionslos und nüchtern, weil diese Namen haben es wahrlich in sich. Boas und Ruth, von denen haben wir jetzt 4 Gottesdienste gehört. Ihr Sohn Obed, dessen Sohn Isai und dessen Sohn David. Ruth, die aus Moab gekommene, verwitwete, heimatlose und Rechtlose in Israel, wird die Urgroßmutter von König David. Und Jahrhunderte später wird in dieser Linie der Davidsohn Jesus geboren, angekommen. Und ich möchte zum Schluss auf einige besondere Aussagen aus dem Buch Ruth noch einmal eingehen und versuchen, sie dir und mir mitzugeben in unser Leben. Das erste ist, was wir in diesem Buch sehen: Gott schreibt Geschichte. Die Geschichte von Naemi und Ruth und Boas, den Hauptpersonen, ist durch und durch die Geschichte des allmächtigen und treuen Gottes mit ihnen. Und das ist auch wahr, auch wenn Gott nur an wenigen Stellen sichtbar wird. Aber hinter den Kulissen wird es ganz klar: Gott führt hier. Gott schreibt hier Geschichte. Zum Beispiel, Gott schenkt Naemi eine sie liebende Schwiegertochter Ruth, auch wenn sie vom falschen Volk war, für Israeliten gedacht. Ruth, das steht so wörtlich im Buch, gerät scheinbar zufällig auf das Erntefeld von Boas, als hätte sie sich verlaufen oder man hätte ihr die Augen zugebunden und zufällig steht sie auf diesem Feld von Boas. Da hat Gott die Fäden gezogen. Gott hat sich seinem Volk in Israel wieder gnädig zugewandt und gute Ernten und Nahrung geschenkt. Gott beschenkt Ruth mit einem tollen und treuen und liebenden Ehemann und mit einem Sohn. Da wird es ja ganz deutlich, Gott schenkt diese Schwangerschaft, was vorher gar nicht geschehen war. Und Gott verschafft Naemi und Ruth ein Zuhause und Sicherheit und Versorgung. Daraus können wir sehen, dass es sich lohnt, heute und den Rest unseres Lebens diesem guten und allmächtigen Gott zu vertrauen. Auch wenn wir ihn nicht sehen, vielleicht durch harte Schläge, so wie wir etwas empfinden, durch Enttäuschungen und Frustration, durch Krankheit und Arbeitslosigkeit oder Tod von nahen Angehörigen. Vertrau heute und den Rest deines Lebens diesem guten und allmächtigen Gott und entdeck seine Spuren in deiner Lebensgeschichte. Das können wir von Ruth lernen. Und ein zweites: Sei Teil seiner Geschichte. Sei Teil Gottes Geschichte. Es ist schon bezeichnend und auch voller Ironie. In diesem Buch Ruth, in dem es vor allem um Namen geht, in dem viel der Geschichte durch die Namen und die Bedeutung der Namen erzählt wird, kommt jetzt plötzlich Herr so und so. Das ist ja wie Satire. Dieser Gegensatz Boas und Herr so und so. Also noch nicht mal so und so steht im Text, sondern der nahe Verwandte. Zunächst kurz zu Boas. Was war denn mit Boas so Besonderes? Und auch hier sind es oft nur die Andeutungen. Wahrscheinlich war Boas vor allem geprägt durch seine eigene Familie. Wisst ihr, wer Boas Mutter war? Rahab? Kennt ihr auch den Beruf von Rahab? Ja? Rahab war eine kananäische Prostituierte, lebte und arbeitete in Jericho. Das war die Mutter von Boas. In dieser Geschichte erfahren wir darüber nichts. Ist auch hier nicht so wichtig. Aber wahrscheinlich hat das Boas total geprägt. Und wenn ihr mal in Josua 1 bis 3 lest, wo die beiden israelischen Kundschafter nach Jericho kommen und von den Kanaanitern aufgespürt werden und sie drohen, sie umzubringen, da finden diese beiden Männer Unterschlupf bei Rahab, der Prostituierten. Sie versteckt sie und sie rettet ihnen das Leben. Und dann kapiert sie etwas, als die Männer erzählen, wir sind im Auftrag Gottes hier. Und dieser Gott wird uns dieses Land schenken. Und dann sagt sie, nun schwört mir doch bei diesem Herrn, Rahab sagt es, dass so wie ich an euch Barmherzigkeit, hier kommt das Wort Chesed aus dem Mund von Rahab, wie ich an euch Barmherzigkeit getan habe, auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit übt. Das heißt, Rahab hat, obwohl sie kein Anrecht hatte, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Berufes, aufgrund ihres sozialen Status, sie hatte keine Chance auf Barmherzigkeit von Gott. Aber sie übt Barmherzigkeit gegenüber diesen beiden Männern. Und sie versprechen ihr, wir werden dafür sorgen, dass du und deine Familie überlebst. Sie lässt die Männer an einem Seil aus dem Fenster herab in der Stadtmauer. Und dann hängen sie, das hatten sie abgemacht, ein rotes Seil, einen Faden in das Fenster und sagen, das wird das Erkennungszeichen sein, wenn Jericho fällt. Dieses Haus, diese Wohnung, wo dieser rote Faden ist, da werden wir die Menschen verschonen. Das war die Geschichte von Boas, von Rahab. Und Rahab gehört in die Linie der Vorfahren von Jesus, trotz dieser Geschichte. Von Boas erfahren wir viel und vor allem den Namen. Von Boas erfahren wir, dass er Gutes für Ruth und Naomi tut. Von Herrn so und so erfahren wir gar nichts, außer dass er nicht wollte. Was vielleicht auch gut war, dass er nicht wollte. Dieser Mann bleibt bedeutungslos und vergessen. Und eigentlich ist das das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann und sagen, du bist bedeutungslos, du bist nichts. Und ich werde sie alle vergessen. Ich hoffe, das sagt uns nie jemand. Das ist das Brutalste, was man tun kann. Aber dieser Mann erfährt das so durch seine eigene Entscheidung. Und es lädt uns ein, lass dich ein auf Gottes Geschichte mit dir, so wie Boas. Und Gottes Geschichte mit uns Menschen ist meistens eine Geschichte des Lebens und Dienens für andere Menschen, so wie bei Boas. Sei Teil von seiner Geschichte. Verwehr das nicht, sondern diene anderen Menschen, liebe anderen Menschen, Fremde wie Heimatmenschen, die auch von hier kommen. Egal, Reiche oder Arme, gut situierte oder schlecht. Lebe und diene für andere, so wie Boas es getan hat. Rechne nicht, sondern diene und liebe. Und da fiel mir der Satz von Jesus ein aus dem Neuen Testament. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde? Wir würden heute sagen, oder wenn ihm Amazon gehören würde. Er aber sein Leben und seine Seele verliert. Boas rechnet nicht, er liebt und dient. Und er wird einen großen Namen für immer behalten als der Urgroßvater von David, so wie Boas als die Urgroßmutter. Investier dein Leben und sei Teil von Gottes Geschichte. Ein drittes, lebe von Gottes Treue und unter seinem Schutz und Segen. Dieses Motiv des Lösers, Loskäufers, das ist uns ja fremd, aber wir haben es, glaube ich, ein Stück verstanden. Es zeigt Gottes Treue zu seinen Leuten. Er möchte, dass nicht jemand Land und Besitz aufhäuft und stinkreich wird und die anderen bettelarm werden und nichts mehr zu essen haben und abhängig werden. So war Israel nicht geplant aus Gottes Augen. Deswegen gibt es dieses Prinzip, dieses Motiv des Lösers. Und es gibt dieses Motiv von Hesed, was eben bei Rahel auch wieder vorkam, was im Buch Rut ganz wichtig ist, von Gottes treuer Liebe. Das kennzeichnet Gott. Ich liebe dich. Ich bin bei dir und ich stehe zu dir. Und da passt das Bild von dem Unterschlüpfen unter den Mantel oder unter die Decke oder unter die Flügel eines Stärkeren total hinein. So wie Ruth den Boas bittet, breite deine Decke über mich. Breite deine Flügel über mich und schütze mich. Und ich lade dich ein, such immer wieder, heute und morgen und wann es sein mag, den Schutz und die Sicherheit in der Nähe Gottes. Psalm 91, Vers 1. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Auch in der traurigsten Situation deines Lebens. Wer im Schutz des Höchsten lebt, wer unter den Flügeln des Allmächtigen lebt, wird bewahrt bleiben. Das Bild von einer Glucke, die über den kleinen Küken sitzt und sie beschützt vor allem, was sie gefährden könnte. Und ein letztes: Gottes Geschichte ist eine Geschichte der Gnade. Gott schreibt seine Geschichte nicht mit Menschen mit einer reinen Weste. Wenn ich die Bibel geschrieben hätte, käme Tamar nicht vor und Judah. Judah zeugt mit seiner eigenen Tochter ein Kind. Was für eine Tragödie. Das hätte ich rausgestrichen. Da käme die Geschichte mit Rahab als Prostituierte, und da sind ja immer auch die Männer dabei, die da hingehen. Hätte ich auch gestrichen. Und Ruth, naja, die war ja noch ganz anständig. Vielleicht hätte ich die drin gelassen. Aber alle drei sind zum einen Frauen, was in der männerdominierten Zeit von damals sehr ungewöhnlich war. Alle drei waren rechtlose, ausgeschlossene Frauen aus der Gesellschaft. Und alle drei kommen in der Ahnengalerie, in der Vorfahrenliste von dem Messias und Davids Sohn Jesus vor. Gott schreibt seine Geschichte nicht mit Menschen, die eine weiße Weste haben. Und ich glaube, die Menschen gibt es auch gar nicht mit der weißen Weste. Sondern die weiße Weste ist nur Fassade und Maske. Gott liebt es Menschen, die eigentlich überhaupt nicht dazugehören und die keinen Anspruch haben, zu beschenken, zu verändern und mit ihnen Geschichte zu schreiben. Und deswegen sei eingeladen, als Mensch ohne weiße Weste, so wie ich ein Mensch ohne weiße Weste bin. Und sei eingeladen in die Geschichte Gottes. Steig ein, vertrau ihm und geh mit ihm durch dein Leben hindurch. Gott will nicht die Perfekten. Er wäre dann auch immer alleine. Es gibt ja keine Perfekten. Gott nimmt die, die wissen, ich habe ein zerbrochenes Herz. Ich bin verloren. Ich habe kein Recht. Ich habe keinen Anspruch. So wie Ruth. Aber ich liebe dich, Gott. Und jetzt segne mich. Amen.